Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Gil.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Genau.
Und es gibt ein bisschen was zu feiern. Tada.
Ja, wir haben gerade gesehen, dass unsere erste Folge 500 Mal gehört wurde. Das ist cool. Und
sehr
das
cool.
Nach einem halben Jahr.
Absolut cool. Und die anderen Folgen sind sogar noch viel spannender als die erste.
Genau. Deshalb hört da rein. Genau. Aber es ist doch ein Meilenstein. 500, das kann man sich schon sehen lassen, finde ich.
Ja. Und du hast mir gerade erzählt, dass es anscheinend so ist, dass die Leute nach 30 Minuten tendenziell eher aufhören zu hören.
Mhm.
Das heißt, wir brauchen kürzere und knackigere Folgen, wie wir es am Anfang ja auch hatten. Und irgendwie haben wir uns dann so verquatscht häufiger.
So wie wir es gerade auch machen.
Häufig. Also kurz und knackig. Worum geht es in dieser Folge?
Es geht um Gelenkschmerzen.
Häufiges
Magst
Thema.
Das auch so gerne wie ich?
Mhm.
Mhm. Mit welchen Fragen kommen die denn zu dir?
Sie fragen meistens die Patienten konkret nach Gelenkschmerzen.
Mhm.
Sehr oft ist bei jüngeren Patienten, mir tun die Fingergelenke weh, mir tun die Handgelenke weh.
Mhm.
Und bei Älteren sind häufiger ja die großen Gelenke, ne? Knie, Hüfte, Schultergelenke. Aber Gelenkschmerz ist schon sehr häufiger Sprechstundenanlass.
Ja, und immer sehr, sehr vage, finde ich.
Ja, manchmal ist es sehr konkret. Ne, wenn du zum Beispiel hast, ich habe jetzt Schmerzen in der Schulter seit ein paar Wochen und du kannst dann ein Impingement-Syndrom diagnostizieren, also so eine Verkalkung mit Einschränkung der Beweglichkeit. Das ist so ein Anlass, den kann man ganz gut regeln. Es gibt allerdings auch so die Gelenkschmerzfragen, wo du wirklich von A bis Z alles abklappern musst, weil es sehr unspezifisch ist.
Ja. Ja. Bei mir ist das so, die kommen meistens mit der Frage, habe ich eine Entzündung oder ist es Rheuma?
Genau, habe ich Rheuma. Meine Oma hatte doch auch Rheuma.
Mhm.
Das ist so, steckt dann da oft hinter, ne? Dass es in der Familiengeschichte irgendwo einen Fall von, in Anführungszeichen, Rheuma gibt. Häufig ist das gar kein Rheuma, sondern
meistens
häufig
ist das eine Arthrose.
Genau, eine Arthrose gewesen oder eine Gicht.
Mhm.
Aber das wurde halt eben immer als Rheuma bezeichnet.
Oder eine reaktive Arthrose, die dann also durch Überbelastung sich mal entzündet hatte. Aber das ist dann eigentlich Arthrose, also Verschleiß des Gelenkes zur Grundlage hatte. Ja.
Genau. Und um in das Gespräch dann so ein bisschen Struktur reinzubringen, was fragst du ab bei den Patienten?
Also ich frage relativ viel ab. Also ich frage auch einmal, ob es eine Rötung der Gelenke gibt, ob es eine Steifigkeit in den Gelenken gibt und wie lange die anhält, ob die mir morgens ist, ob die tagsüber ist, ob die nach jedem Pausen ist, also ob wenn die länger sitzen, ob die Steifigkeit dann wieder zurückkommt. Wenn die sagen, dass sie da ist, hält die 10 Minuten an, hält die eine halbe Stunde an, solche Sachen. Dann auch, ob Gelenke geschwollen sind, ob Patienten Fieber haben, ob es nur ein Gelenk ist, ob es mehrere Gelenke sind. Ist es symmetrisch, ist es asymmetrisch? Also sind es immer beide Schultern, beide Hüften oder ist es mal ein Knie, dann mal eine Schulter, so. Und auch wichtig, ob irgendeine Verletzung vorher da war, ob die sich umgeknickt sind oder Knie verdreht, solche Sachen. Auch wichtig, wie alt ist ein Patient und ob die Schmerzen Belastung sind oder in Ruhe oder wird es schlimmer oder besser in Bewegung. So, das ist so ein bisschen kurz und knackig, was ich immer so erfrage. Hast du noch irgendwas, was du fragst?
Nö, dann würde ich mich jetzt eigentlich erstmal anschließen und dann kann man ja mal gucken, ne, in welche Richtung geht das Ganze. Mhm. Hat man wirklich den Verdacht, dass das jetzt was Entzündliches ist, also eine Arthritis? Oder
also eine Entzündung des Gelenkes?
Die dann ein Rheuma wäre. Ne? Oder ist das eine Arthrose, also eine Verschleiß der Gelenke? Oder bei Frauen ist das häufig auch Menopausen assoziiert, dass die Gelenkschmerzen haben. Und ganz banal ist es auch manchmal einfach so, dass einem Gelenke wehtun, weil man sie kurzfristig überlastet hat.
Mhm. Das ist eigentlich der häufigste Fall, wenn man ehrlich ist.
Tatsächlich der häufigste Fall. Oder auch, dass Menschen kommen und sagen, sie hätten morgens geschwollene Fingergelenke.
Mhm.
Und Das ist aber dann nicht, weil die eine rheumatologische Erkrankung haben oder weil die eine Arthrose haben, sondern einfach, weil das durch den Schlaf, durch die Kontraktion der Extremitäten, also man schläft irgendwie auf dem Arm oder auf den Finger drauf und dann schwellen die halt einfach über Nacht an, weil der Abfluss nicht gut ist.
Ja, genau. Ja.
Und da hatte ich mal eine Patientin, die hat das wirklich wahnsinnig verunsichert, dass die immer morgens geschwollene Finger hatte. Aber diese Schwellung ist innerhalb von ungefähr 10 Minuten wieder weg gewesen, nachdem die angefangen hat, sich zu bewegen. Und das war halt einfach ganz normal.
Ja. Und dann muss man eigentlich nur gut zureden und sagen, dass alles okay ist und dass man da nichts mitmachen muss. Hast du auch häufig die Frage, dass die Leute zu Orthopäden wollen?
Jein. Wir haben gerade schon festgestellt, es scheint bei dir öfter zu sein. Bei uns ist es manchmal eher so, dass sie nicht zum Orthopäden wollen.
Also bei mir wollen sie irgendwie komischerweise sehr gerne zum Orthopäden, obwohl mir das Thema eigentlich auch Spaß macht. Deshalb denke ich mal, bleib doch bei mir.
Ich kann ja immer sagen, das, was man machen kann, das macht man gerne. Ne? Ein Röntgenbild können wir jetzt leider nicht machen. Da kann man die Leute dann nur überweisen. Ja, aber manchmal macht der Orthopäde ja durchaus auch Sinn.
Ja, manchmal weniger Sinn, vor allem wenn eine rheumatische Erkrankung im Raum steht, dann macht ein Orthopäde wenig Sinn. Dann kommt eher der Rheumatologe.
Den Rheumatologen mit ins Boot holen, wenn wirklich Verdacht besteht, dass das was Entzündliches ist.
Mhm. Wie sieht's bei dir mit Blutabnahmen aus? Weil es ist ja eventuell eine Entzündung.
Ja, kommt auf die Anamnese an. Also was habe ich für eine Verdachtsdiagnose? Wo geht die Reise hin? Da kann es manchmal wirklich sinnvoll sein, einmal zu gucken, eine Blutsenkung zu bestimmen, einen Entzündungswert zu bestimmen. Die klassischen Rheumafaktoren und alles das, was in Richtung rheumatoide Arthritis geht, ist ja tatsächlich, wenn du keine passende Anamnese hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwas zu finden ist.
Genau.
Leider vertrauen die Patienten da nicht immer drauf, sondern wollen das dann trotzdem.
Und da ist auch wichtig zu sagen, dass selbst wenn die Rheumafaktoren erhöht sind, heißt das ja nicht per se, dass die Diagnose rheumatoide Arthritis gestellt werden kann.
Manchmal sind die Rheumafaktoren oder auch die anderen dazu passenden Laborwerte auch total unauffällig und die Patienten haben trotzdem eine rheumatoide Arthritis, das gibt's ja auch.
Also die sind nicht wirklich genau.
Das glauben sie aber meistens dann nicht. Nein, aber im Blut ist doch alles gut.
Genau. Deshalb bin ich eigentlich auch, das ist eine relativ teure Untersuchung und die gibt eigentlich wenig Hinweis darauf, was los ist. Deshalb bin ich eigentlich nicht so der Fan von.
Aber sie kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man wirklich eine dringende Verdachtsdiagnose hat, dann würde ich es auch auf jeden Fall immer machen.
Ja, genau. Dann mache ich es auch.
Wenn es teuer ist. Weil dann kannst du Patienten gezielt steuern und.
Und dann manchmal kriegt man dann auch schneller beim Rheumatologen einen Termin.
Ja, und man kann anfangen mit einer Therapie, ne? Also dann geht es den Leuten auch schnell besser.
Genau.
Und das ist gar nicht mal so selten, wie man immer denkt. Also wir haben tatsächlich auch so ein paar Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis, die wir diagnostiziert haben, wo man dann auch initial schnell helfen konnte und dann zum Rheumatologen weiterleiten. Mhm. Viele haben aber eben doch eine Arthrose oder einfach mal eine Überbelastung.
Genau, weil es kann auch mal Weichteile sein oder wie gesagt nach Unfällen. Sowas, ja. Auch was bei älteren Frauen oder älteren Menschen auch häufig zu Gelenkschmerz führt, ist Osteoporose.
Ja, das stimmt. Osteoporose und was wollte ich gerade noch sagen? Bei Infekten oder Nachinfekten haben Menschen auch häufiger Gelenkschmerzen.
Mhm.
Bei Infekten selber können die das selber ganz gut zuordnen, ne? Gliederschmerzen. Aber so manchmal 2-3 Wochen nachher tun halt schon auch die Gelenke manchmal noch weh. Vor allen Dingen bei Menschen, die vielleicht auch schon eine Arthrose haben und das ist dann auch einfach infektbedingt und geht einfach meistens von alleine auch wieder weg.
Genau, ja.
Das ist kurz und knackig zum Thema Gelenkschmerz. Wenn das in der Praxis so kurz und knackig wäre.
Dann wäre das herrlich. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu den Gelenkschmerzen?
Ja, vielleicht wirklich einfach nur nochmal, dass es halt ein sehr
komplexes Thema ist, mit einer guten Anamnese, aber viel Informationen gesammelt werden können, wodurch unnötige Untersuchungen auch vorgebeugt werden können. Und es ist nicht immer Rheuma und es ist nicht immer eine Entzündung, sondern häufig eine Überbelastung und eine Falschbelastung der Gelenke. Ich würde sagen, das war dann einfach schon die Take-Home-Message dieses Mal.
Es kommt doch noch. Es gibt oft Fragen bei Patienten mit Gelenkschmerzen zu alternativen Behandlungsmöglichkeiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel festgestellt hast, ist jetzt nichts Entzündliches, ist auch vielleicht eine Arthrose oder eine Überbelastung, dann fragen viele, was können sie denn tun? Denn man möchte sich ja gerne helfen. Sport empfehlen, finde ich schon nicht verkehrt. Man muss dann eben gucken, was empfiehlt man denen denn? Oder machen die vielleicht schon Sport, der eigentlich die Gelenke so belastet, dass sie da vielleicht was dran verändern müssen? Und viele wollen beraten werden zu Supplements. Ne? Was kann man einnehmen, um der Degeneration vorzubeugen? Also da kann man auch im Gespräch nochmal überlegen, ne? Wenn man den Leuten gut sagen kann, wo kommt es denn her? Was kann ich denn tun? Und was kann ich vielleicht auch noch unterstützend an Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dann sind viele auch erstmal gut beraten und glücklich und freuen sich, wenn sie was für ihre Gesundheit tun können. Gut, also die Take-Home-Message hattest du gerade schon schön gesagt.
Genau. Und dann noch Sport kann helfen, wenn es der richtige Sport ist.
Okay. Das war's dann schon zu diesem Thema.
Dann halten wir es diesmal kurz und knackig.
Was hat dich die letzten 2 Wochen bewegt?
Ich wollte mal eine Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst loben. Ja, mal was loben, was Positives,
ja, genau.
Weil wir auch mal negative Erfahrungen haben. Aber diesmal war ich echt positiv überrascht. Da war auch ein Notarzt mit dabei. Und ich hatte einen jungen Mann, unser Alter, so um die 30. Und der hatte eine OP vor 2 Wochen und ich konnte den Finger nicht drauflegen. Und irgendwie habe ich kein gutes Bauchgefühl gehabt, aber alle Sachen waren irgendwie unauffällig, EKG war unauffällig, ABCDE, also die ganzen vitalen Parameter, die waren alle in Ordnung. Aber trotzdem dachte ich, irgendwas ist hier nicht richtig und habe dann einen RTW geholt, um den ins Krankenhaus zu bringen. Und du weißt, man muss ja dann immer die Übergabe machen. Und normalerweise versuche ich das ABCDE zu machen, also dass man sagt, wir haben B-Probleme oder C-Probleme, also ein Atemproblem oder ein zirkuläres Problem oder solche Sachen. Und ich habe diesmal gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier ist. Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Ich traue dir auch nicht der Sache, ihn jetzt allein ins Krankenhaus zu schicken. Ich weiß, dass das vielleicht auch nur heiße Luft ist und ich gerade hier einen riesigen Tamtam machen um nichts, aber ich habe kein gutes Gefühl. Und dann meinte der Notarzt nur so, ja, auf Gefühle muss man hören. Und ich dachte, er meinte das sarkastisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber ich habe einfach kein gutes Gefühl. Und dann meinte er, nee. Bauchgefühl ist gut, muss man drauf hören, wir nehmen den mit, die Frage ist nur was und dann haben wir noch ein bisschen laut nachgedacht und das war wirklich mal eine gute Kooperation und weil ich habe mich auch schlecht gefühlt in der RTW zu, weil ich eigentlich gar keine harten Fakten hatte, worauf ich es basieren konnte und ich werde dann immer rot in dem Moment und mir wird das dann immer peinlich und aber der war echt verständnisvoll und er hat ihn auch mitgenommen. Ich habe noch keine Ahnung, was rausgekommen ist, ob das wirklich heiße Luft war oder ob es sinnvoll war.
Aber ja, es ist wichtig, dem zu folgen. Wenn man wirklich das Gefühl hat, nein, den kannst du so nicht nach Hause lassen.
Nee. Genau, und das war Freitagmittag, kurz vorm Ende, das war der letzte Patient. Und der hatte um 11 Uhr angerufen und dann haben wir den noch kommen lassen. Also der fühlte es auch scheinbar, dass da irgendwas ist. Und ich hoffe, dass das heiße Luft war für den Patienten. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Aber ich fand das einfach mal klasse, dass da ein Notarzt war, auch ein älterer Notarzt, der wahrscheinlich schon mehr gesehen hat als ich, der das aber nicht runtergeputzt hat, sondern auch einfach gesagt hat, nee, das muss man folgen und es auch sinnvoll ist.
Lieber Kollege.
Genau. Fand ich sehr, sehr positiv, die Erfahrung.
Cool. Das ist fein.
Ja.
Ich hatte letztens einen ähnlichen Fall in der Praxis. Das war eine Patientin, auch eine jüngere Patientin, da kam man mit Oberbauchbeschwerden und sie sagte, na, sie hätte das jetzt auch schon ein paar Mal gehabt und ist aber damit nie in die Praxis gekommen, weil das dann immer von alleine wieder verschwunden ist. Ich habe dann letztendlich nur sonografisch, was sehr klar zu sehen hat, eine Gallenblasenentzündung diagnostiziert und fand den Fall einfach nur spannend, weil die hatte null Auffälligkeiten im Labor, obwohl das super akut war. Die hatte keine Entzündungszeichen, die hatte keine erhöhten Leberwerte, gar nichts. Und aber sonografisch wirklich eine sehr, sehr auffällige Gallenblase. Ich habe die dann erstmal antibiotisch behandelt, habe sie weitergeleitet an die Chirurgen, die das auch nochmal bestätigt haben. Und die ist jetzt auch mittlerweile schon operiert, nachdem die Antibiose durch ist. und war jetzt letzte Woche nochmal da, der geht's wieder super gut.
Sehr gut.
Das war so ein Fall, wo ich mich auch selber kurz hinterfragt habe, weil ich dachte, wie kann das sein, dass sie einfach keinerlei auffällige Laborwerte hat? In keiner Kontrolle war was auffällig. Aber anscheinend war es in dem Fall einfach so. Na, wo man dann mal wieder sehen kann, alleine aufs Labor kann man sich auch nicht immer verlassen, sondern da, also manche Fälle, ja, da ist man froh, wenn man so auf sein Gefühl vertraut hat und dann natürlich auch das manchmal durch Fakten belegen kann.
Total. Und ich denke mir so, okay, es war natürlich wahrscheinlich auch der Faktor Freitag. Wäre jetzt Donnerstag gekommen, hätte ich ihn wahrscheinlich Freitag wieder einbestellt, so. Aber ich wollte ihn jetzt auch nicht das Wochenende nach Hause schicken. Aber es ist halt nicht immer so deutlich in der Medizin.
So ist es. Was gibt es Neues aus der Praxis? Kommen wir zur nächsten Kategorie.
Da hast du was aufgeschrieben diesmal, ne?
Ja, die Erkältungswelle rollt heran.
Ja, die ist schon da bei uns.
Ich muss immer schmunzeln, wenn Leute kommen und sagen, ja, also es gibt ja jetzt auch wieder Covid.
Es war nie weg. Es war nie weg. Es ist immer noch da.
Ja, das denke ich mir dann auch. Oder ich sage dann auch meistens, naja, also das gab es die ganze Zeit schon. Es kommt, it comes and goes in waves, wie man so schön sagt.
Genau.
Und wir machen ja einiges so an unkomplizierten Infekten über digital AU ohne dringenden Arztkontakt. Und da haben die Leute jetzt so ein bisschen raus, dass die sich dann schon donnerstags für die kommende Woche gerne eine AU anfordern.
Bitte?
Ja.
Okay. Also ich weiß, dass ich nächste Woche krank bin und brauche dann eine AU, oder wie?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also man kann es ja mal versuchen. Aber die Begründung dann war, da hatten wir, glaube ich, den Patienten, hatten wir 3 Tage AU geschrieben wegen Infekt und schrieb dann, mittwochs nochmal, es ging jetzt nicht so gut, noch nicht so gut, er würde gerne noch was zu Hause bleiben. Dann hatten wir nochmal die AU für einen Tag verlängert. Dann kam am nächsten Tag die Nachfrage, warum man denn nicht noch für die kommende Woche verlängern könnte. Denn das wäre ja doch auch sicherlich der Genesung zuträglich, wenn man noch etwas mehr Zeit zu Hause verbringen könnte.
Okay, dann darf man auch wieder reinkommen, wenn das noch nicht so gut ist. Dann wäre es der Genesung förderlich, einmal drauf zu gucken.
Ja, also da kann man nur sagen, nee, das geht leider nicht.
Man kann es ja probieren als Patient, ne?
Kann es probieren. Und immer wieder ist es ja auch wirklich so, dass man dann Leute rausfischt, denen es wirklich nicht gut geht, die es aber nicht sagen, sondern die eben dann den Arztkontakt vermeiden wollen, weil sie das Haus nicht verlassen können oder weil es ihnen halt einfach schlecht geht. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel am Donnerstag dann auch nochmal eine einbestellt oder am Freitag, die auch schon schrieb, sie hätte gerne noch bis Mitte oder Ende der nächsten Woche eine AU. Und da war ich froh, dass ich sie einbestellt habe, weil die war wirklich dann so krank, dass man da was machen musste. Und ich habe heute im Radio gehört, dass jetzt eingefordert wird, dass erst gesetzlich vorgeschrieben ab dem 4. Tag eine AU benötigt wird.
Ja, bitte, 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 macht das, macht das.
Es wäre tatsächlich, also es würde wahrscheinlich den Arbeitgebern das nicht ersparen, dass die Leute sich freitags und montags krank schreiben.
Nein.
Oder krank melden. Aber zumindest würde es den Verwaltungsaufwand in den Arztpraxen ersparen.
Auf jeden Fall. Das wäre schön. Das wäre schön.
Okidoki.
Ich würde sagen, das war diesmal eine kurze Folge. Bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder meldet euch bei Instagram unter dasmachtdannderhausarzt. Gerne auch Themenvorschläge.
Genau, sehr gerne. Themenvorschläge würde ich mich tatsächlich auch mal sehr drüber freuen.
Mich auch.
Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.